Je länger man sich mit Nachhaltigkeit auseinandersetzt, desto klarer wird, da geht es um mehr als die Folie um die Gurke. Da geht es um die Transformation der Wirtschaft und der Unternehmen mit ihren Wertschöpfungsprozessen. Ohne Geld wird all das allerdings nicht gelingen und deshalb gehört nachhaltiges Geld zu den wichtigsten Säulen der Nachhaltigkeitswende und entsprechend groß ist die Rolle, die grüne Finanzen dabei spielen.
2019 tauchte dann ein Startup auf, das den etablierten Banken eine lange Nase zu drehen schien. Knalliges Marketing und eine wendige App kam vor allem bei jungen Leuten gut an. Die Rede ist von der Tomorrow. Und mit ihrem Gründer wollen wir heute sprechen.
Grüne Wiese, der Utopia B2B-Podcast zur Nachhaltigkeitskommunikation.
Und damit herzlich willkommen bei Utopia Grüne Wiese, dem B2B-Podcast zur Nachhaltigkeit in Unternehmen. Ich bin Maike Geppert, Geschäftsführerin von Utopia und Senior Advisor der Kommunikationsberatung Utopia Values.
Und ich bin Andreas Winterer, Senior Advisor bei der Content-Agentur Utopia Content. Und ich freue mich total, dass wir heute mit Inas Noreldin von Tomorrow sprechen können. Hallo Inas.
Hallo, ich freue mich, heute hier bei euch zu sein.
Die wichtigste Frage ganz vorne, nämlich die ganz persönliche, auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 1 schlecht und 10 gut ist. Wie nachhaltig lebst du eigentlich selber?
Ja, ich finde es ein bisschen schwierig, das auf eine Skala zu packen, das ein bisschen von dem Thema abhängt. Aber wahrscheinlich, ich würde so sagen, so oberes Mittelfeld, so zwischen 7 und 8. Ne? Weil ich würde sagen, bei den Themen, die ich in der Hand habe sozusagen oder selbst in der Hand habe, gelingt es mir eigentlich gut. So beispielsweise beim Thema Energie, wo ich mich irgendwie vor einigen Jahren dazu entschieden habe, eine große Solaranlage zu kaufen, die das Vielfache sozusagen unseres persönlichen Strombedarf sozusagen das Netz einspeist. Ne, das geht irgendwie gut. Oder auch beim Thema Ernährung. Aber dann gibt es irgendwie Themen, die ich nicht selbst in der Hand habe. Ne, beispielsweise leben wir in einer Mietswohnung, in einem Mehrfamilienhaus und hier wird nach wie vor mit einer zentralen Gasheizung geheizt. Und das habe ich bisher leider noch nicht in der Hand, das zu ändern.
Und gibt es irgendwie eine unnachhaltige Konsumangewohnheit, wo du sagen würdest, ja, das ist zwar etwas, was ich selber beeinflussen kann, aber ich möchte es gar nicht beeinflussen.
Ja, ich glaube, meine persönliche große Leidenschaft ist tatsächlich das Kitesurfen. Ja? Ich bin passionierter Kitesurfer und dazu brauche ich immer zwei Dinge. Das eine ist einmal eine recht aufwendige Kite-Ausrüstung. Ja? Das ist wahrscheinlich so die erste Herausforderung. Und das zweite ist das Meer. Das ist, sage ich mal, aus Hamburg jetzt sehr gut erreichbar. Das ist das große Glück, wenn man in Hamburg leben darf. Da ist die Nordsee nicht weit, aber trotzdem muss man in der Regel mit dem Auto hinkommen. Ne? In meinem Fall ist es ein Elektroauto, aber ist immer noch ein Auto an der Stelle.
Also da habe ich jetzt schon schlimmere Sünden gehört, als zum Kitesurfen in Hamburg, von Hamburg aus mit dem Elektroauto hinzufahren.
Was hat dich eigentlich motiviert, Nachhaltigkeit zum Inhalt deiner Berufstätigkeit zu machen? Wann bist du auf dieses Thema aufgesprungen?
Ich glaube, das hat viel so mit meinem Unternehmerdasein zu tun, ne? Weil ich glaube, als Unternehmer oder als Unternehmerin möchte man ja immer Probleme lösen. Das motiviert einen. Also irgendwas, was nicht gut genug ist, irgendein Problem, was einen persönlich krass nervt, wo man sagt, das muss doch endlich mal gelöst werden. Und ja, oder irgendwas, wo man sagt, das ist jetzt nicht nachhaltig genug, ja. Und ich hatte jetzt eben vor Tomorrow, ne, mein erstes Unternehmen gegründet aus dem Studium heraus. Das heißt, ich war schon immer unternehmerisch tätig. Und das habe ich über 10 Jahre lang aufgebaut. Und irgendwann kam so dieser Punkt, wo ich irgendwie dachte, will ich das jetzt nochmal 10 Jahre machen? Also wir waren so ein Team von knapp 100 Leuten und das hat auch alles sehr gut funktioniert. Wir haben ein Softwareunternehmen gebaut, was so Lieferkettentransparenz, sage ich mal, über Softwarelösungen angeboten hat. Aber ich habe zunehmend gemerkt, dass es da draußen einfach viele große Herausforderungen gibt. Soziale Natur, aber auch was das Klima betrifft. Und irgendwie hat mich das Thema nicht mehr losgelassen. Ja, das hat mich so lange nicht losgelassen, bis ich dann gesagt habe, ich kann meinen aktuellen Job irgendwie nicht mehr weitermachen. Ich will nochmal neu starten, nochmal ins kalte Wasser springen und irgendwie meine unternehmerische Energie dahingehend nutzen, dass ich sage, ich löse eines dieser Probleme oder helfe zumindest dabei mit, eines dieser wirklich offensichtlichen großen Probleme zu lösen.
Wenn ich es richtig verstanden habe, du hast eben deine erste Gründung Moody Boots genannt. Da ging es ja auch schon doch ein bisschen um Nachhaltigkeit in der Wertschöpfung und um Technologie. Ist die Tomorrow so ein bisschen der Versuch, Technologie zu nutzen, um Themen in der Finanzbranche zu lösen? Oder was ist deine Gründungsidee?
Ja, ich glaube, beim ersten Unternehmen war tatsächlich so das Thema Transparenz, also Lieferkettentransparenz. Ne? Wo kommen die Lebensmittel her beispielsweise? Wo wurden die angebaut? Unter welchen Bedingungen wurden die angebaut? Wurden da Pflanzenschutzmittel eingesetzt oder auch nicht? Und ich sag mal so, wir haben eher eine Technologie, sag ich mal, angeboten, und unsere KundInnen konnten das entweder, ne, für nachhaltige Zwecke sozusagen einsetzen oder aber auch einfach den Status quo abzubilden und effizienter zu arbeiten. Aber Nachhaltigkeit war sozusagen halt nie sozusagen das Endziel dabei, ne? Und irgendwie hatte ich einfach zunehmend Lust, sozusagen selbst, ne, stärker zu bestimmen, wo die Reise eigentlich hingeht, und eben nicht nur Dienstleister zu sein. Und genau, und deshalb bin ich erstmal aus dem Unternehmen raus, weil ich glaube, wenn man sich so einem neuen Thema widmet, braucht man erstmal einen freien Kopf, ja? Dann muss ich mal auf Themen einlassen. Und wie ich schon vorhin sagte, das fängt oft mit einem persönlichen Problem an. Und mein persönliches Problem war tatsächlich damals, dass ich selbst für mich und für meine Familie, als gerade unsere erste Tochter auf die Welt kam, für mich und meine Familie Geld anlegen und investieren wollte. Und das möglichst nachhaltig. Und zu dem Zeitpunkt waren so die ganzen ETFs super en vogue. Und dann gab es auch schon so die ersten digitalen Plattformen, die ETFs angeboten haben. Aber wie alles wenig nachhaltig, ne? Und dann gab es natürlich die Nachhaltigkeitspioniere, irgendwie einige Nachhaltigkeitsbanken, ne, die sozusagen ja viel Pionierarbeit geleistet haben. Und da habe ich dann versucht, auch Konten zu eröffnen. Und als digital affiner Mensch fand ich das damals ganz schrecklich, ja, dass man da wirklich seitenweise Dokumente unterschreiben musste und so weiter. Und dann da dachte ich irgendwie, das muss doch eigentlich besser gehen, ne? Und gleichzeitig habe ich auch gesehen, dass einfach Finanzen so ein wahnsinnig großer Hebel ist, um Geld in die richtige Richtung zu lenken, und zunehmend einfach realisiert, Geld ist aktuell wirklich Teil des Problems, wenn man sich schaut, was wird heute mit Geld finanziert, da sprechen wir bestimmt auch gleich noch drüber, dann ist das ein Riesenteil des Problems. Und das wollte ich gerne ändern, und deshalb habe ich mich mal mit zwei ganz tollen Mitgründern zusammengeschlossen, dem Michael Schweikert und dem Jakob Berndt, mit dem ich mich dann beiden zusammen auf die Reise begeben habe, Tomorrow aufzubauen und das zu ändern.
Cool. Also wir haben es wirklich abgefeiert bei Utopia, als ihr kamt, weil du hast gerade schön beschrieben, wir kennen natürlich gut die Pioniere der nachhaltigen Banken, vor denen wir großen Respekt haben für genau eben diese Leistung und für die tollen Produkte, die sie anbieten. Aber wir kennen natürlich auch das Thema Usability. Wir sind selber so digital getrieben. Und dann kamt ihr und habt gesagt, wir machen das jetzt mal irgendwie ein bisschen sexier und wir machen eine bessere Usability und nicht 30 Seiten Papier, das man unterschreiben muss. Aber ihr habt ja beim Start trotzdem auch eine Menge Kritik geerntet, ne? So nach dem Motto, die sind ja gar keine Bank, ne? Und so nachhaltig sind die auch nicht. Und was gibt's denn da überhaupt? Also wie würdest du sagen, wie nachhaltig wart ihr damals und wo steht ihr heute?
Ja, ich glaube, es ist generell so ein bisschen eine Herausforderung, also vor allem in Deutschland, ne, weil man immer sehr viel Skepsis begegnet, ne, wenn man etwas Neues versucht. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, man muss ja auch irgendwo anfangen, ne, von Anfang an. Und glaube ich, ein Banking-Angebot aufzubauen von Scratch, das ist, so hätte ich mir auch nie erträumen lassen, dass wir das jemals tun oder ich das jemals tun werde. Das ist nicht einfach, ne? Aber ich glaube, von Anfang an, ne, war uns das wichtig, warum wir das eigentlich tun. Ne? Wir haben gesagt, wir möchten irgendwie das Thema nachhaltige Finanzen zum einen irgendwie entstauben, ne, mit einem tollen, digitalen, einfachen Produkt, das Spaß macht, in die Mitte der Gesellschaft bringen und vor allem positiven Impact, ne, generieren. Das war das Ziel. Ne? Also und deshalb arbeiten wir da auch jeden Tag sehr hart daran. Und ich glaube, wenn man sich sozusagen die Kritik vom Anfang anschaut, war es immer die Frage, hey, ihr seid ja gar keine richtige, echte Bank. Wie geht das eigentlich? Ja. Dann würde ich sagen, genau, also Tomorrow selbst ist keine Bank, das ist richtig. Wir sind Banking-Anbieter sozusagen. Wir selbst haben eben nicht die Banklizenz, sondern arbeiten im Hintergrund mit der Solaris in Berlin zusammen, die uns sozusagen die Bankinfrastruktur zur Verfügung stellt, ne? Und auch sozusagen Einlagensicherung unseren Kundinnen sozusagen sicherstellt beispielsweise. Und da haben wir einen tollen Partner oder Partnerin an unserer Seite. Und gleichzeitig können wir trotzdem sicherstellen, ne, dass unsere Einlagen A, transparent geführt werden, wir unseren Kundinnen in Echtzeit zeigen, was passiert mit jedem Euro, der auf dem Girokonto liegt, und dass wir den eben nachhaltig einsetzen und kein Cent eben in Kohlekraft, Rüstung etc. sozusagen fließt. Ne?
Wenn man sich so die bekannten grünen Banken anschaut, ich nenne die mal die GLS-Bank, Triodos-Bank, Umweltbank, Ethikbank, das sind so die vier bekannten, die punkten ja vor allen Dingen bei den konsequent nachhaltigkeitsorientierten Menschen und stark vereinfacht gesagt jetzt mal bei den älteren Zielgruppen. Und das geht ja dir oder ging dir letztlich in deinem Prozess ganz genauso. Ich beobachte das aber auch bei vielen Leuten, die mich gefragt haben, Mensch, wo soll ich denn, ich gelte so ein bisschen als grüner Finanzexperte, wo soll ich denn hingehen? Und da war meine Beobachtung, dass ganz viele, gerade von den Jungen, gesagt haben, naja, Tomorrow finde ich schon interessant. Und so habt ihr euch ja auch positioniert, auch mit eurer Öffentlichkeitsarbeit, die sehr mobile war. Wie jung ist denn eigentlich eure Zielgruppe?
Ja, also dadurch, dass wir natürlich sehr digital affin sind, ne, sozusagen, wir sind ja sozusagen ein Smartphone-Banking-Produkt. Ne? Das ist eine App, die man runterladen, dann einfach runterlädt und in wenigen Minuten ein Girokonto eröffnen kann. Dadurch hat man natürlich einfach bei sehr digital affinen Zielgruppen. Aber letztendlich haben wir uns ja zum Ziel gemacht, A, die Experience so einfach wie möglich zu machen. Und ich würde auch sagen, wir haben somit die einfachste Banking-App, die so in Deutschland gibt. Und deshalb ist es eigentlich für alle Altersgruppen interessant. Vielleicht fühlen sich einige nicht direkt angesprochen, weil wir natürlich auch unsere Kundinnen duzen und nicht siezen. Das ist vielleicht auch nochmal so ein Unterschied. Deshalb aktuell ist natürlich so der durchschnittliche Nutzer, Nutzerin ist so zwischen 20 und 35 Jahre alt, ne? Also tendenziell eher jünger. Aber wir haben auch einige Kunden, die sind schon über 70, weil die sagen auch, hey, das ist so einfach und so viel besser, als was meine Bank mir anbietet. Und warum bin ich eigentlich nicht schon früher drauf gekommen, ne?
Das ist natürlich der große Vorteil bei der User Experience und Transparenzhinweis, ich bin ein Kunde bei euch, aber auch bei einer anderen Nachhaltigkeitsbank. Aber die Frage ist natürlich schon auch, was für eine Nachhaltigkeitserwartung hat denn diese junge Zielgruppe an euch? Ist die eher strenger als im Durchschnitt oder eher lockerer oder gibt es da Spezifika, die du benennen kannst?
Also ich würde jetzt schon sagen, dass unsere Community erstmal sehr, sehr viel von uns erwartet, was Nachhaltigkeit angeht. Ne? Weil sie natürlich auch mit der Mission angetreten, sozusagen hier einen wirklichen Unterschied zu machen. Und deshalb ist es auch wichtig, dass da ein hoher Anspruch da ist. Und letztendlich wünschen sich unsere Kunden natürlich eine Marke, ein Produkt, dem sie wirklich vertrauen können. Ne? Und das heißt, das bedeutet Beständigkeit, ne? Konsistenz. Und das heißt, wir müssen fortlaufend eben schauen, dass auch alles richtig und gut funktioniert, ne? Und möglichst hohen Impact erzielt. Und wir gleichzeitig maximale Transparenz gewährleisten, ne? Weil wir sagen, hey, wir legen eben auch alles offen und sind nicht wie die meisten Banken eine Blackbox, wo ich eigentlich gar nicht weiß, was da drin vorgeht und was eigentlich meine Bank mit meinem Geld eigentlich finanziert. Ne? Also ich würde sagen, so diese Transparenz und Nahbarkeit. Ne? Und ich glaube, wenn man transparent ist und nahbar ist, also dann muss man ja die Hosen auch runterlassen, ne? Und darf ja auch nichts verstecken. Ne? Das heißt, wir spielen mit komplett offenen Karten und das heißt, wir müssen auch immer den Ansprüchen unserer Community dadurch auch gerecht werden. Gleichzeitig versuchen wir aber auch immer neue Maßstäbe zu setzen. Ne? Irgendwie zu sagen, hey, wir wollen irgendwie noch eine Schippe drauflegen. Ne? Sei es, wenn wir jetzt einen eigenen Aktienfonds aufgesetzt haben und gesagt haben, was können wir als, sag ich mal, wie können wir die Messlatte eigentlich nochmal höher legen, ne? Indem wir beispielsweise das 1,x Grad Alignment eingeführt haben. Ne? Da können wir vielleicht später nochmal dazu sprechen.
Aber du beschreibst gerade euren hohen Anspruch. Ich kenne die nachhaltigen Pionierbanken sehr, sehr gut und die verwenden ja viel Ressource darauf, sich zu fragen, wo investieren sie eigentlich Geld? Da wird Geld in nachhaltige Unternehmen investiert, da wird Geld in große Energieparks investiert, da wird Geld in ökosoziales Bauen investiert. Also da wird ja wirklich damit auch echt Impact wahrgenommen. Jetzt habe ich dich so verstanden, dass ihr zunächst mal ein Banking-Dienstleister seid, also eine App, und dahinter ist die Solaris Bank als Abwickler. Wie viel Impact könnt ihr denn dann überhaupt haben?
Ja, also ich glaube, man muss sich bei uns mal sozusagen die verschiedenen Impact-Treiber mal anschauen, ne? Also wir haben uns sozusagen versucht, an jeder Ecke, an der wir es können, bei uns im Produkt irgendwie Impact zu generieren, ne? Und wenn man sich mal das Girokonto anschaut, dann ist es einmal die Einlagen. Also Einlagen sind sozusagen jeder Euro, der auf dem Girokonto liegt, davon dürfen Banken einen gewissen Teil nutzen, den investieren, anlegen etc. Das tun wir, indem wir das vor allem in Green Bonds und Social Bonds investieren. Ne? Also sei es beispielsweise
Darf ich da mal zwischenfragen, welchen Teil? Ja, ich dachte nämlich eigentlich, dass das Girokonto quasi heilig ist, aber welchen Teil, wie viel Prozent des Girokontos dürfen Banken da investieren?
Das hängt immer ein bisschen von der Regulatorik ab und der Eigenkapitalausstattung, ne? Also wir hatten uns immer zum Ziel gesetzt, mindestens 30%, ne, nachhaltig zu investieren. Ich glaube, aktuell stehen wir bei so knapp 35%. Ja. Und der Rest, was passiert mit dem Rest, ist dann die Frage, ne? Der liegt bei der Bundesbank, ne? Kann jeden Tag abgerufen werden, weil man muss jetzt sagen, auch sicherstellen, ne, dass man die auch diese 30-35% sozusagen maximal risikoarm investiert, ne? Dass man sozusagen auch jederzeit wieder an das Geld rankommt, ne? Dass sozusagen das keinem erhöhten Risiko ausgesetzt wird. Also das sind eben die Einlagen. Deshalb, ne, nutzen wir hier viel Green Bonds, Social Bonds. Also bei Green Bonds wird viel so der Ausbau von erneuerbaren Energien oder Renaturierungsprojekte finanziert. Und bei Social Bonds ist es beispielsweise soziales Wohnen oder auch andere Themen, ne? Also das ist so das Thema Einlagen. Und wenn man dann weiterschaut, dann haben wir ein Bezahlprodukt, das heißt, es ist eine Karte, eine Tomorrow-Karte, ne, mit der ich bezahlen kann. Das ist eine Visa-Karte in unserem Fall. Und da ist es so, dass ich bei jeder Zahlung bekommen wir eine sogenannte Interchange-Fee, nennt sich die. Das ist sozusagen eine Händlergebühr, die an uns zurückgeführt wird. Und davon nutzen wir eben einen Teil und stecken den in ein Renaturierungsprojekt. Ne? Beispielsweise jetzt ist das im Eastern Cape in Südafrika, wo wir beispielsweise brachliegendes Grasland, also ehemalige Weidefläche, wieder renaturieren. Ne? Und das optimiert sozusagen auf Biodiversität und auf Bindung von CO2 im Boden. Das ist sozusagen die zweite Säule, ne, bei jeder Bezahlung. Dann haben wir noch so eine freiwillige Geschichte. Das nennt sich bei uns Roundups. Also wir haben so ein Roundup-Feature. Das heißt, ich kann das einstellen, wenn ich möchte, aktivieren und kann dann jedes Mal, wenn ich mit der Karte bezahle, zum nächsten Euro aufrunden. Also angenommen, ich habe jetzt 3,70 Euro bezahlt, ne, für meinen Cappuccino, dann kann ich 30 Cent auf die 4 Euro aufrunden. So, und dieser Teil, den können wir dann wiederum nutzen und eben auch für Klimaschutzmaßnahmen verwenden. Ne? Und da haben wir jetzt auch verschiedene Projekte, die wir da finanzieren. Ne? Zum Teil ist das auch unser Projekt am Eastern Cape. Das ist auch politische Lobbyarbeit von der Clean Air Task Force beispielsweise. Oder auch, wir unterstützen auch ein Projekt hier vor den Toren Hamburgs, wo es um die Produktion von Pflanzenkohle geht beispielsweise. Also wo wir sagen, auch versuchen, irgendwelche Technologien voranzubringen. So. Und dann als letzte Säule haben wir das ganze Thema Investments. Ne? Und das ist einmal der aktuell ein Aktienfonds, den wir ins Angebot mit eingebaut haben, den wir selbst aufgesetzt haben. Aber auch Direktinvestments in erneuerbare Energien. Also gerade kann man zum Beispiel bei uns ein PV-Projekt investieren.
Ihr seid ja gestartet, aber erstmal, du hast jetzt, danke dafür, sehr ausführlich das dargestellt. Gestartet seid ihr ja vor allen Dingen erstmal mit dem Girokonto. Und du hast ja eben auch mal beschrieben, wie jung eure Zielgruppe ist. Das heißt, ist es immer noch so? Ist das Girokonto erstmal das große Hauptprodukt? Und dann ehrlicherweise die Frage an dich, kann man heutzutage mit dem Girokonto überhaupt noch Geld verdienen oder ist es nicht? Ich kenne das so vom Geschäftsmodell der mal konventionellen Banken, da ist das Girokonto das Standardprodukt, was man hat. Aber eigentlich will man den Menschen dann nachher Finanzierungen, Geldanlage, Darlehen etc. verkaufen, weil dort Geld verdient wird. Also Frage, war das erstmal, ist das das Marketingprodukt, mit dem man anfängt oder verdient ihr mit dem Girokonto auch Geld?
Also erstmal ist das ein ganz wichtiges Einstiegsprodukt, ein Ankerprodukt, ne? Weil jeder hat ein Girokonto, ne? Das ist, glaube ich, jeder braucht eins. Genau, ich glaube, die Herausforderung ist sozusagen natürlich, die Leute dazu zu bewegen, die heute schon eins haben, bei einer nicht nachhaltigen Bank zu einer nachhaltigen Bank zu wechseln, ne? Aber auf die Frage, kann man damit Geld verdienen? Ja, also ne, ich glaube auch die finanzielle Nachhaltigkeit, gerade als Startup, ist natürlich ein ganz, ganz, ganz großes Thema. Und deshalb haben wir schon recht früh, ne, erkannt, das kostet eben auch Geld, ne, sowas aufzusetzen, sowas zu betreuen, und haben eben auch eine gewisse Preisstruktur eingeführt. Also bei uns gibt es keine kostenlosen Girokonten. Na, das kleinste Konto kann man mit 3 Euro pro Monat sozusagen sich leisten und geht dann eben hoch bis, also über 7 Euro bis hin zu 15 Euro pro Monat. Und damit genau, lässt sich auf jeden Fall Geld verdienen, beziehungsweise müssen wir auch Geld verdienen, ne? Weil ich glaube, sonst wäre das nicht nachhaltig, auch aus einer finanziellen Perspektive an der Stelle.
Angefangen habt ihr, wenn ich da kurz reingrätschen darf, allerdings mit einem kostenlosen Girokonto, das weiß ich halt zufällig, weil ich ja dabei war quasi. Und das habt ihr erst später mit einem Preis versehen. Darf ich mal fragen, wie viele Leute man bei so einem Prozess verliert?
Ja, also genau, die Herausforderung so als Newcomer, ne, ist natürlich, man hat erstmal quasi fast kein Produkt, ne? Und wir haben damals mit einer Beta-Community angefangen, ne? Also wir haben einmal rausgerufen und haben gesagt, hey, wer hat denn Lust, Beta-Tester für ein Girokonto zu werden, was natürlich sehr utypisch ist. Ne? Man kennt das sozusagen von anderen Produkten, aber jetzt von einem Girokonto vielleicht unbedingt nicht. Genau, da haben wir aber wirklich viele Leute gewinnen können, die unbedingt dabei sein wollten. Und wir haben es am Anfang auch vor allem kostenlos angeboten, weil wir einfach auch noch nicht so viele Features hatten. Es ging auch noch nicht so viel. Man konnte noch nicht so viel. Es gab keine Daueraufträge. Ja, man konnte kein Bargeld einzahlen. Abheben, ja, klar. Bezahlen, ja. Aber viele Dinge gingen einfach noch nicht. Und na, erst als wir an einem Punkt waren, wo wir gesagt haben, so jetzt haben wir wirklich irgendwie so die Grundbedürfnisse einer Bankkundin oder eines Bankkunden sozusagen befriedigt, erst dann haben wir angefangen, tatsächlich auch Gebühren einzuführen, sukzessive, erst für Neukundinnen und dann irgendwann für alle Bestandskundinnen. Und ich glaube, die gute Nachricht ist an der Stelle, dass wir wirklich die mit Abstand die meisten Kunden mitnehmen konnten auf dieser Reise. Ne? Also wir haben wenige Kündigungen gehabt. Man hat natürlich Kündigungen gehabt, aber das waren dann vor allem die Leute, die eigentlich das Konto nicht aktiv genutzt haben. Ne? Die hat man dann, ne? Es gibt natürlich viele Leute, die machen mal ein Konto auf, wollen halt mal reingucken. Ne? Na, ich glaube, es gibt auch viele Fintech-Nerds, die, glaube ich, bei jedem Fintech in Europa einfach mal ein Konto aufmachen, weil sie es unbedingt wissen wollen, was sich dahinter verbirgt. Und spätestens, wenn man da dann Gebühren einführt, dann gibt es natürlich schon auch Leute, die dann nicht mitziehen. Aber genau, die überwiegende Mehrheit ist da komplett mitgezogen. Und da sind wir sehr stolz und sehr dankbar auch darüber.
Ja, inzwischen habt ihr, du hast es eben schon erwähnt, viel mehr Produkte im Angebot, eben auch Fondprodukte. Nochmal gedacht an eure Zielgruppe, wie gut werden die schon angenommen, die Fondprodukte? Ja, also da steckt ja auch der Impact, ne, wenn wir vom Geld reden. Also bei Fonds steckt ja wirklich auch Impact.
Ja, also ich glaube, vielleicht zwei Fragen. Ne? Also ich glaube, vielleicht können wir die zweite Frage, so welchen Impact haben Investments, ne? Vielleicht gleich nochmal nachlagern, weil das finde ich eine spannende Frage und die ist gar nicht so einfach zu beantworten. Erstmal ist das natürlich gerade eigentlich eine Unzeit für Investments, ne? Weil ne, extrem große Unsicherheit, die Aktienmärkte letztes Jahr oder vor allem dieses Jahr, ne, sind, sage ich mal, seit Anfang des Jahres auch sehr turbulent gewesen. Und das hat sehr viel Unsicherheit geschürt, ne? Das ganze politische Rahmenprogramm sozusagen, was sich gerade vollzieht, ist auch schwierig und deshalb ne, tendieren Leute, glaube ich, gerade eher dazu, ihr Geld zusammenzuhalten. Dann gestiegene Lebenshaltungskosten, ne, haben natürlich auch nochmal dafür gesorgt, dass Leute jetzt, glaube ich, die Investmentbereitschaft nicht so wahnsinnig groß ist. Trotzdem verzeichnen wir wirklich ne, jeden Tag gute Zuflüsse in unseren Fonds und sind da eigentlich erstmal sehr froh darüber. Ne? Der wächst jeden Tag gut weiter. Und das war jetzt wirklich auch so der erste Schritt Richtung Investments. Ne? Ich glaube, da wollen wir eine ganze Palette an Produkten anbieten. Wir haben jetzt vor knapp einer Woche auch eine Investmentmöglichkeit also die Beteiligungsmöglichkeit bei dem Bereich Solarenergie. Sozusagen kann sich an einer Solarenergieanlage sozusagen beteiligen und davon eben auch profitieren finanziell. Genau, und das werden wir sozusagen laufend weiter ausbauen.
Ja, jetzt hast du ja sehr schwärmerisch von der Einfachheit eures Kontos gesprochen und auch, dass das ja letztlich einer der Initialgründe war, für dich auch zusammen mit den beiden anderen Tomorrow zu gründen. Jetzt, wenn ich mir das Konstrukt anschaue eures Fonds, da ist eine Depotbank, da ist ein Anlagenvermittler, da ist ein Anlagenmanager, da ist eine Kapitalanlagegesellschaft. Ich gebe es zu, das ist einer der Gründe, warum ich, wie du wahrscheinlich auch, bevor du dann selber Banker wurdest, mehr oder weniger, dass mich das alles so ein bisschen verwirrt und eher abgehalten hat. Auch das Girokonto ist ja nicht bei der Tomorrow, bei der Solaris Bank. Ich will da gar nicht irgendwie groß drauf rumreiten. Speziell beim Fondskonto, da gibt es eine Baader Bank AG, da gibt es einen Fonds managed von einer Universal-Investment-Gesellschaft. Blöde Frage, also ohne Vorwurf, aber warum ist denn das eigentlich so kompliziert? Und wie viel Tomorrow kann dann eigentlich in so einem Fonds noch stecken?
Ja, also ich glaube, erstmal ist es so, dass der Finanzmarkt natürlich ein sehr hoch regulierter Markt ist, ne? Weil man kann potenziell eben auch Geld verlieren, ne? Wenn Dinge nicht richtig gemanagt werden. Von daher ist ja erstmal gut, dass die Finanzaufsicht, ne, da erstmal gut hinguckt. Ja? Und ich glaube, in Deutschland, ne, ist das eben eher sehr streng reguliert. Und ich glaube, dem stellen wir uns an der Stelle. Ne? Und ich glaube, da geht es vielen anderen Anbietern genauso. Also, ne, du hast ja gesagt, eine Kapitalverwaltungsgesellschaft, ne, auch wenn man eine andere Bank anschaut, die einen Fonds hat, auch eine GLS-Bank, ne, die irgendeinen Fonds anbietet, die hat auch eine Kapitalverwaltungsgesellschaft, ne, in dem Fall eine Union Investment. In unserem Fall ist es die Universal Investment beispielsweise. Das ist sozusagen, die verwaltet eben das Kapital. Dann gibt es im Hintergrund immer eine Depotbank, ne, wo sozusagen dann der Fonds gekauft wird. Ne? So, und bei vielen Banken läuft das mehr im Hintergrund sozusagen ab, aber auch da gibt es in der Regel eine Depotbank. Und das Gute eigentlich an diesen Konstrukten ist, dass es auf maximale Sicherheit sozusagen konstruiert ist. Ne? Das heißt, da können wirklich alle Teilnehmer ungefähr pleite gehen. Ja? Und das Geld ist immer als Sondervermögen eigentlich dann in so einem Fonds geschützt. Ne? Das wird nie Teil der Insolvenzmasse oder sowas. Ne? Und deshalb ist der Regulator da immer sehr erpicht darauf, ne? Dass das eben sauber aufgesetzt wird. Und ja, unser Modell besteht natürlich ein bisschen darin, dass wir mit den besten Partnern am Markt eigentlich zusammenarbeiten und das bestmögliche Produkt an den Endkunden sozusagen anzubieten. Bedeutet aber auch, dass es manchmal vielleicht auch ein Partner mehr ist, ne, weil wir dann vielleicht nicht alles selber machen. Aber letztendlich von der Sicherheit oder so ist das auf jeden Fall gewährleistet. Da erfüllen wir sozusagen die regulatorischen Aufsichten und da stellen wir sicher. Ja.
Ihr habt auch zum Beispiel in einem Fonds, da kannst du mich korrigieren, wenn das, bitte korrigiere mich, wenn es falsch ist. Er ist zum Beispiel, er hat kein FNG-Siegel. Also er ist dann, ne, die machen ja eine eigentlich ganz sinnvolle Vergabe. Warum gibt es das bei eurem Fonds nicht? Ist der zu neu? Oder habt ihr gesagt, nee, mit dem FNG können wir sowieso nichts anfangen?
Genau, also erstmal, glaube ich, ein Punkt ist, er ist eben relativ neu. Ne? Wir haben gesagt, dadurch, dass wir ihn vor allem eigentlich bei uns auf unserer eigenen Plattform vertreiben, an unsere Kunden, sehen wir erstmal nicht die große Notwendigkeit, ne, direkt mit einem Siegel zu werben, sondern sagen wir stellen alles transparent offen. A, wie wählen wir aus? Ne? Und B, welche Titel sind eigentlich auch da drin? Ne? Und wir haben auch einen unabhängigen Impact-Beirat oder, ne, Nachhaltigkeitsbeirat, der jeden einzelnen Titel, jedes einzelne Investment, das wir tätigen, sozusagen freigeben muss. Ne? Da hatten wir jetzt das Gefühl, wir brauchen nicht unbedingt, ne, jetzt noch on top ein Siegel, aber das ist jetzt kein Thema, dem wir uns verwehren. Also kann ich mir gut vorstellen, dass wir dem in Zukunft auch mal nachgehen. Ne? Ich glaube, für den Start ist das mit so Siegeln immer so, dass man normalerweise, egal wie gut man performt, erstmal auf einem gewissen Level einsteigt und sich dann hocharbeiten muss beispielsweise. Aber das ist bestimmt nochmal ein spannendes Thema für die Zukunft. Wir haben jetzt nicht die Notwendigkeit gesehen bei uns, ne, weil wir komplett mit offenen Karten stehen und überzeugt sind, das ist einfach ein sehr gutes Produkt. Aber beispielsweise wurden wir im Fair Finance Guide gelistet. Ne? Das ist da ein Thema, auf das wir zum Beispiel gesetzt haben, wo wir gesagt haben, wir wollen uns sozusagen den Kriterien von Fair Finance sozusagen stellen, ne, weil wir sozusagen das auch so als eines der renommiertesten Akteure in dem Markt sehen. Und da haben wir es dann tatsächlich jetzt auch reingeschafft und sind direkt sozusagen auch auf Platz 3 oder den Top 3 gelandet. Da sind wir eigentlich jetzt auch erstmal sehr,
hab ich gesehen,
sehr stolz drauf. Danke.
Kommen wir mal jetzt haben wir sehr über die Nachhaltigkeit eurer Produkte, eures Bankkonstruktes gesprochen. Schwenken wir mal über zur Kommunikation, denn wir haben ja eingangs gesagt, also für uns, wir haben euch abgefeiert. Wir schauen ja viel auch darauf, wie wird Nachhaltigkeit kommuniziert. Das ist ein Stück weit ja auch der Gründungsimperativ von Utopia. Wie kann man Nachhaltigkeit so machen, dass es aus der Nische eben doch für ein paar mehr Leute zugänglich wird? Und wir haben uns natürlich auch eure Website angeguckt und haben gesagt, dies ist schon irgendwie so ein bisschen ein Lehrstück für uns, für das Thema Nachhaltigkeit, weil wir predigen immer gerne, dass man auf mehreren Ebenen kommuniziert, dass man auf einer oberen Ebene sehr einfach die Leute abholt. Das aber für denjenigen, der sagt, ja, klingt ja alles gut, aber was steckt denn dann dahinter? Oder sind das nur die klassischen, ist das nur die klassische Nachhaltigkeitsprosa? Das habt ihr großartig gemacht. Wenn man drunter geht, findet man die nötigen Experteninformationen mit viel Substanz und trotzdem irgendwie noch ansprechend dargestellt. Also für uns so ein bisschen wirklich ein Beispiel auch, dass man Sustainable Finance anders transportieren kann. Wie intensiv werden denn diese Informationen genutzt? Bleiben die meisten auf Ebene 1 oder wie sehr wollen eure KundInnen auch wissen, wie nachhaltig sind die wirklich? Trackt ihr das, die Aufrufe auf den Seiten?
Ja, also wir tracken das natürlich. Also wir schauen uns das an, ne? Wo gibt es ein hohes Interesse, auch in der App, ne? Was sind die Seiten, auch im Impact Board, wo wir alles in Echtzeit aufbereiten, wo die Leute besonders hinschauen. Es ist unterschiedlich, ne? Ich glaube, es gibt ein sehr großes Vertrauen gegenüber Tomorrow, weil die Leute wissen, wenn sie mehr Informationen wollen, kommen sie auch ran. Ne? Und ich glaube, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Weil gleichzeitig, ne, wie du es auch schon sagtest, ne, muss man schauen, dass man die Leute nicht überfrachtet, ne, mit Informationen. Und deshalb ist es so ein bisschen, ja, die Kunst, glaube ich, auf den ersten Blick ja eine gute Experience zu geben, die richtigen Informationen zu geben. Aber wer will, der kann auch richtig tief reingehen. Ne? Und da schauen wir natürlich dann auch, dass es entsprechende Formate wie Meetups gibt, ne? Wo man uns dann auch Fragen stellen kann, ne? Und auch aktiv in den Dialog treten kann oder über unseren Kundinnen-Support sozusagen auch nochmal nachfragen kann. Also ne, da versuchen wir einfach wirklich auch das Thema der Transparenz wirklich zu leben, ist sozusagen auch eins unserer Kernwerte, ne? Transparency is Queen and King, heißt das bei uns. Aber ja, erstmal vielen Dank sozusagen für das Kompliment, was die Webseite angeht. Das gebe ich erstmal gerne so weiter.
Ja, und übrigens, apropos Transparenz, dass wir diese Fragen gestellt haben zu diesen verschiedenen Depot- und Irgendwas-Anbieter, hat natürlich damit zu tun, dass ihr eben gerade diese Transparenz habt. Das heißt, wir haben gebohrt und haben gesagt, ah, die haben einen Fonds, okay, ist aber nicht von ihnen. Und dann geht man tiefer rein und genau das findet man dann. Also das ist der Preis, aber andererseits finde ich, ist Transparenz eigentlich die stärkste kommunikative Botschaft, geht gar nicht darum, dass jeder alles liest.
Ich habe aber das Gefühl, ich habe keine Antwort auf die Frage erhalten. Also wie intensiv informieren sich die Leute wirklich? Ist es, geben die Vertrauensvorschuss und sagen, interessiert mich eigentlich alles gar nicht? Oder stellt ihr fest, nee, die PDFs, die werden downgeloadet wie ja. Sau?
Also ich glaube, es gibt einen sehr großen Teil der Kundinnen, die uns einfach vertraut, ne? Die dann nicht jedes PDF runterladen. Aber dann gibt es einen kleinen Teil, die nehmen auch alles so auseinander. Ne? Und da bekommen wir auch sehr spitze Rückfragen oder auch Vorschläge, was wir noch besser machen können. Ne? Ich glaube, das ist dann ein einstelliger Prozentsatz sozusagen an Leuten, die dann sich wirklich auch die Zeit nehmen und ganz bis ins letzte Detail durchsteigen wollen, weil es jetzt einfach interessiert oder vielleicht auch aus beruflichen Gründen, ne? Weil sie in dem Thema ganz tief drin sind. Aber genau, wir geben denen die Möglichkeit. Ne? Ich glaube aber, das meinte ich auch vorhin so ein bisschen mit Konsistenz. Ne? Ist, glaube ich, diese Konsistenz, immer transparent zu sein und alles bis ins letzte Teil zu denken und sich aber auch angreifbar zu machen, dass wenn mal was nicht perfekt ist, dass man sagt, okay, dann gucken wir mal, wie wir es noch besser hinkriegen. Ne?
Was war denn bisher mal nicht perfekt und nicht so super, wo man halt trotzdem transparent kommunizieren musste?
Ja, das ist eine gute Frage. Viel Feedback bekommen wir tatsächlich, glaube ich, zu unserem Produkt. Ne? Also wenn den Leuten irgendwas nicht passt, wo sie sagen, das geht doch besser.
Also
ne?
rein UI-mäßig.
Das ist UI-mäßig oder ne, gab es Feedback sozusagen zu unseren Auto-Saving-Features, ne, wo man automatisch Sparen in Unterkonten gemacht hat beispielsweise. Es gab bei unserem ersten Aufschlag mit unserem Fonds, gab es dann doch auch so ein paar Rückfragen zu einzelnen Titeln, die wir ausgewählt haben beispielsweise, ne? Wo wir es schon auch gemerkt haben, das ist vielleicht bei dem einen oder anderen Titel dann doch erklärungsbedürftiger, als wir dachten, aber wir natürlich sehr, sehr tief reingucken, ne? Und das begründen, auch warum wir jemand ausgewählt haben. Aber bei dem einen oder anderen Titel tatsächlich auch hingegangen sind und den dann doch auch nochmal rausgenommen haben, tatsächlich, wenn wir gesagt haben, boah, das ist zu erklärungsbedürftig und irgendwie reibt sich die Community ein bisschen dran, dann nehmen wir sowas auch raus. Ne? Also das ist vielleicht auch so ein Beispiel an der Stelle. Ja.
Und würdest du denn sagen, die Dinge, an denen sich eine Community reibt, sind tatsächlich auch immer hundertprozentig sachlich begründet?
Ja, das ist, glaube ich, manchmal sehr persönlich motiviert, ne? Oder jeder hat ja eine eigene Realität oder hat auch eine eigene Meinung, ne? Und ich glaube, da ist immer die Herausforderung, sich die einzelnen Feedbacks anzuschauen und das auf das große Ganze zu heben und zu schauen, okay, wie können wir für alle Kundinnen sozusagen das Beste draus machen, ne? Während sich jetzt eine Person wünscht, jetzt ein Aktienfonds mit rein veganen Titeln sozusagen, ne? Ist es vielleicht für die Allgemeinheit dann vielleicht zu risikohaft, eben alles nur in plant-based food zu stecken, das als Beispiel, ne? Aber trotzdem kann man sich eine Scheibe von abschneiden und sagen, wir sollten sozusagen vielleicht gezielt plant-based food nochmal stärker in den Vordergrund stellen, als Teil von unserem Fonds beispielsweise, ne? Also das sind so Themen, ne? Deshalb ist das manchmal ja auch gar nicht so einfach, weil auch wenn man das Feedback bekommt, bis man das ins Produkt eingebaut hat und so weiter, das ist nicht immer so ad hoc, ne? Also manche Dinge lassen sich leicht lösen, aber manche Dinge, die packen wir dann auf die Roadmap, ne? Und wir haben beispielsweise, wir stellen ja auch unsere Produktroadmap transparent auf unserer Webseite zur Verfügung.
Der Maschinenraum,
genau, wo so ein bisschen High-Level reingucken kann, auch so, was sind so die Themen, ne? Oder was wünscht sich unsere Community? Und darüber hinaus sind wir aber auch sehr stark darum bemüht, viel in User Research zu stecken. Also ganz aktiv mit Bestandskunden in den Dialog zu gehen, Dinge zu vertesten, aber auch Leute auf der Straße anzusprechen, die heute noch kein Tomorrow-Konto haben. Weil, ne, wir hatten ja gesagt, wir wollen nachhaltige Finanzen in die Mitte der Gesellschaft bringen. Und ich glaube, da sind wir noch ein ganzes Stück weit von entfernt, ne? Und das ist unser Auftrag, ne? Und deshalb müssen wir auch mit ganz, ganz vielen Leuten sprechen, die heute noch kein Kunde oder Kundin sind.
Blöde Zwischenfrage auch jetzt mal rein. Vielleicht kannst du die Zahlen nennen. Ich weiß es nicht. Wie viele Girokonten Kunden habt ihr denn jetzt derzeit?
Genau, also wir haben jetzt knapp 120.000 Girokonten. Ne? Genau, also wir haben sozusagen die.
Das ist aber schon ordentlich. Also vielleicht noch nicht Mitte der Gesellschaft, aber statthaft.
Nee, genau. Das ist auf jeden Fall, da sind wir auch wirklich stolz drauf und dankbar an unsere Community, ne? Die uns auch geholfen hat, das Ganze so weiterzutragen. Und ja, ich glaube, dass uns jetzt auch andere Finanzakteure wirklich auch ernst nehmen und sagen, boah, ja, das funktioniert. Wir haben so ein bisschen eine neue Kategorie geschaffen im Banking, ne? So nachhaltiges Neobanking, wie man so nerdtechnisch vielleicht bezeichnen würde. Und genau, und ich würde sagen, wir haben bis jetzt auch noch nicht so doll auf die Marketing-Tube auch gedrückt, ne? Also wir haben gesagt, ne, wir müssen wirklich schauen, dass wir das Geschäftsmodell von Tomorrow auch finden und auch Geld damit verdienen, sodass wir dann nachhaltig das Geschäftsmodell wirklich skalieren können. Erstmal in Deutschland, aber auch über deutsche Grenzen hinweg. Ne? Das ist schon auch unser Wunsch und Anspruch.
Jetzt habt ihr vielleicht geldmäßig noch nicht so auf die Marketing-Tube gedrückt, also mit irgendwelchen plakatierten Wänden und so, aber es ist ja nicht so, dass ihr gar nichts gemacht hättet. Extrem aufgefallen ist mir zum Beispiel euer Erfolg auf Instagram, da seid ihr die mit Abstand erfolgreichste grüne Finanzmarke. Schon heftig, ja. Darf ich mal fragen, was kostet sowas? Also wie viel Invest steckt da dahinter? Ich rede sowohl vom Geld, das man sozusagen für die eigenen Social-Media-Mitarbeiter ausgibt, als auch man macht ja auch Paid-Kampagnen zwangsläufig.
Ja.
Also wie schwer war das, auf diese echt starke Zahl zu kommen?
Also ich glaube, vor allem Geduld und Konstanz, ja. Also dass man kontinuierlich daran arbeitet, ne? Also in der Regel funktioniert das ja nicht so, dass man sozusagen ein super cool landet, ne, und dann super viele Follower hat, das oder Followerinnen hat, aber na, das gibt das zwar auch, ja, aber jetzt gerade für ein Business oder so funktioniert das in der Regel nicht, ne? Das heißt, ich glaube, man muss erstens wirklich kreativ sein und braucht ein ganz tolles Team, was sich täglich neue kreative Konzepte und mit viel Herzblut überlegt, ne, was man eben teilen kann, ne? Weil es muss ja irgendeinen spannenden Inhalt geben, den man teilt. Und dann kontinuierlich am Ball bleiben. Ne? Und ich glaube, bei uns war es vor allem ein Spiel über viel, viel Zeit. Ne? Das haben wir uns über die letzten Jahre aufgebaut. Und dann sind wir natürlich auch zu einer Zeit gestartet, als Instagram noch nicht so maximal kommerzialisiert war und nur aufs Geld verdienen bedacht war. Ne?
Schon, ja.
Na,
ja.
Das ist heute, glaube ich, deutlich schwieriger.
Wahrscheinlich.
Ja, genau.
garantiert ein wichtiger Faktor, aber du hast gerade vom Coup gesprochen. Ja, einen Coup habt ihr ja gelandet, nämlich, oder wahrscheinlich mehr als einen, aber den habe ich schon noch in Erinnerung, nämlich den Bankraub for Good. Das war richtig jung, cool, frisch, ging mächtig viral. Ist das die Kampagne, die euch wirklich weitergebracht hat, oder war es nur eine geile Kampagne, aber viel gebracht hat es nicht? Wie würdest du das im Nachhinein einschätzen?
Ja, das war so eine Kampagne, die sehr erfolgreich war. Also ne, da war, glaube ich, auch so das Thema kreatives Team. Wir hatten eigentlich ein tolles Team, die wahnsinnig viel Spaß daran hatten, ne, sich dieses Konzept zu überlegen. Das hat uns allen wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und wir haben einfach auch ganz viele Weggefährtinnen gefunden und Influencerinnen gefunden, die das auch toll fanden und da einfach mitgemacht haben. Und es war vor allem auch eine Kampagne, die wir nicht nur eben auf Tomorrow gerichtet haben, sondern wo wir uns für das Thema nachhaltiges Banking eingesetzt haben, wo wir gesagt haben, hey, es gibt neben Tomorrow auch einfach auch viele andere tolle nachhaltige Finanzakteure, ne, wie beispielsweise jetzt eine GLS oder eine Umweltbank oder eine Triodos Bank und so weiter. Und letztendlich das Problem, was wir haben, das vielen Leuten einfach noch gar nicht bewusst ist, A, was ihr Geld bei ihrer aktuellen Bank macht, ne? Und B, dass es einfach tolle Alternativen da draußen gibt. Ja? Und ja, wir haben so bei uns immer so den Leitsatz, if you want to save the world, you have to throw a better party than those destroying it. Ja? Also das muss irgendwie Spaß machen, muss sich cool anfühlen, ja? Dieser Veränderungsprozess. Und ja, ich glaube, in die Kerbe sind wir mit dieser Bankraub for Good-Kampagne reingegangen und das hat ganz toll funktioniert. Also wir haben tolles Feedback bekommen und ich glaube, wir konnten einige Leute dazu bewegen, nicht nur ein Konto bei Tomorrow zu eröffnen, aber auch bei anderen Nachhaltigkeitsbanken. Ja.
Das war übrigens aus meiner Sicht der große Charme, ne, der Kampagne, dass ihr eben das kein reiner Funnel für die Tomorrow war, sondern eigentlich Werbung für grüne Banken. Wir haben die deshalb in zig Präsentationen mit uns rumgeschleppt als Beispiel für gute Kampagnen. Insofern funktioniert Viralität ja auch so, weil es so unschuldig daherkam. Du hast jetzt ja gerade gesagt, ne, ihr habt da was für den Bereich insgesamt gemacht. Ich weiß, dass diese grünen Banken ja auch in bestimmten Institutionen, Arbeitskreisen und so zusammen an der gemeinsamen Sache arbeiten. Seid ihr da auch mit vernetzt? Seid ihr mit denen im Austausch?
Ja, also wir sind sozusagen wirklich im aktiven Austausch, eigentlich so mit den meisten Nachhaltigkeitsbanken, aber auch anderen Fintechs da draußen, ne, weil das ist, glaube ich, total wichtig, ne? Egal in welcher Industrie man tätig ist, man kann so wahnsinnig viel voneinander lernen, ne? Ich glaube, das Netzwerk ist da entscheidend und ich glaube, letztendlich kämpfen wir für dieselbe Sache, ja? Und der Markt ist riesig und was wir vorhaben, uns rennt die Zeit weg einfach, ja? Und wir sind alle zusammen viel zu langsam. Deshalb müssen wir irgendwie zusammenhalten, schauen, was kann man vielleicht noch gemeinsam heben und zumindest sich regelmäßig auszutauschen. Also wir sind auf Vorstandsebene auf jeden Fall, kennen wir uns, ja? Und sind da auf jeden Fall immer mal wieder, treffen wir uns auch und tauschen uns aus, was es so Neues gibt. Und man ist gegenseitig schon auch immer interessiert, ne? Was macht man so? Oder an welcher Stelle kann man vielleicht auch mal zusammenarbeiten? Ne? Das ist dann doch auch definitiv auch eine Frage. Ne?
Wenn jemand in einem Steak-Restaurant mit der Tomorrow-Karte zahlt, und ich muss gestehen, ich habe es getan, es war kein Steak-Restaurant, es war ein gehobenes Restaurant. Ja? Aber wenn man, ja, also mir ist es tatsächlich passiert, aber in einem gehobenen Restaurant, ich habe kein Steak gegessen, aber jetzt auch nichts mit niedrigem Impact, ja, war halt mal irgendwie ein Feiertag. Wenn man da bezahlt, sieht man, also ich bekam damals, weiß ich, poppte so eine Message hoch, ich hätte jetzt so und so viel Quadratmeter, weil ich habe mit der Karte natürlich gezahlt, ich hätte so und so viel Quadratmeter bedrohten Wald geschützt oder so und so viele Schubkran-Ökosysteme aufgebaut. Weiß nicht, wie die Message damals war, ja. Das hat sich ja auch ein bisschen verändert. Das ist jetzt so ein bisschen die Message, da wird Konsum, und zwar nicht der gute Konsum, belohnt. Wie geht ihr denn damit um? Das ist ja wahnsinnig zwiespältig.
Also ich glaube, was wir eben versuchen, ist, so viele Touchpoints wie möglich zu schaffen, um positiven Impact zu generieren. Ne? Und ich würde sagen, wir setzen sozusagen das ganze Thema als Hebel für nachhaltigen Wandel halt ein. Ne? Aber wir wollen auf gar keinen Fall negativen Konsum belohnen. Ne? Das haben wir beispielsweise ja auch in der Vergangenheit so ein als Pilotprojekt so ein CO2-Fußabdruck-Tool bei uns in die App integriert, ne, wo man sozusagen sehen kann, wie viel CO2 ich eigentlich mit meiner Transaktion verursacht habe, ne? Oder mit meinem.
Ja, eigentlich hätte das doch hochpoppen müssen und das sagen wird müssen, immer angezeigt. Ja, schon gut konsumiert, aber halt leider das Falsche.
Also falsches genau. Restaurant, Andreas. Ja,
genau. Also, ne, geh ins vegane Restaurant.
Also genau, wir zeigen das ja beispielsweise auch an, ne, also wie hoch dann beispielsweise jetzt auch der CO2-Fußabdruck dann ist. Das hatten wir so als Pilotprojekt gemacht. Wir haben dann aber auch gemerkt, dass die meisten Leute sich damit gar nicht auseinandersetzen möchten. Das war so, auch so ein Learning. Ja, und letztendlich möchten wir natürlich auch nicht mit erhobenem Zeigefinger da draußen rumlaufen und den Konsum von Menschen kontrollieren, weil das können wir auch gar nicht. Das heißt, wir wissen auch gar nicht, ne, wer was gegessen oder eingekauft hat. Alles, was wir wissen, ist, die Person hat im Lebensmitteleinzelhandel eingekauft. Ne? Dann kann man jetzt vielleicht nochmal unterscheiden, war es jetzt eine Bio-Company oder war es jetzt Penny, ja? Aber that's it. Ne? Ich weiß nicht, was im Warenkorb drin ist. Das heißt, also ne? Ich weiß auch nicht, ob jemand jetzt ein veganes Steak gegessen hat oder eben ein konventionelles. Also deshalb, ne, das ist sozusagen außerhalb unseres Wirkungsbereiches. Aber worum wir natürlich schon sehr bemüht sind, ist, alternative Konsummöglichkeiten aufzuzeigen. Ne? Deshalb gibt es bei uns in der App so einen Benefits-Tab, nennen wir ihn. Da haben wir so kuratierte Angebote, wenn es darum geht, irgendwie eine Alternative zu Fashion, also Eco-Fashion zum Beispiel, ne? Oder nachhaltige Mobilitätskonzepte oder grüne Energieanbieter, ne, solche Dinge eben, ne, wer noch nicht bei einem grünen Energieanbieter ist, sozusagen da den Anstoß zu geben über ein Special Offer, da doch mal den Ruck zu machen. Ja.
Ja, aber verstehe ich das richtig? Ich fand nämlich damals diese Funktion, dass da CO2-Fußabdrücke zu den einzelnen Ausgaben zumindest mal erstmalig geschätzt werden. Was ja wahnsinnig schwierig ist, das, ne, muss man sich auch klar machen. Das ist eine ungeheure Herausforderung, die wahrscheinlich niemand derzeit, also da fehlen einfach die Daten. Aber die Daten sind ja heute auch schon viel besser als zum Beispiel vor 5 Jahren. Wie auch immer, diese Funktion fand ich eigentlich schon sinnvoll und dachte mir, hey, das geht in die richtige Richtung. Ich verstehe, dass man jetzt nicht sagen möchte, Andreas, du hast heute falsch gespeist und so. Aber wird es nicht weiterverfolgt? Das fände ich echt schade.
Ja, also ich glaube, wir sind da gerade sozusagen im Austausch, wie wir das vielleicht nochmal anders kontextualisieren können oder sozusagen nochmal andere Möglichkeiten schaffen, sozusagen, ne, um nachhaltigeren Konsum beispielsweise voranzutreiben. Genau, also das wird gerade so ein bisschen überdacht und geschaut, was können wir für noch innovativere Ideen denken, die tatsächlich von der Kundschaft auch noch stärker angenommen wird. Ja.
Wir haben euch ja jetzt schon ein paar Mal richtig gelobt für eure super knackige, unterhaltsame, gute Umweltkommunikation. Die beruht aber ja sehr auch die Knackigkeit darauf, dass ihr einfache und klare Botschaften habt. Nun ist ja die EU dabei und das, wie ich finde, aus durchaus gutem Grund, da ein bisschen aufzuräumen, weil wenn man gerade mal so durch den Einzelhandel läuft, dann kommt ja gerade oder sich die Werbung vor der Tagesschau anschaut, dann kommt ja fast gar nichts mehr ohne irgendwelche Nachhaltigkeitsbotschaften aus. Und von daher, die EU bringt eine Green Claims Direktive auf den Weg, aber auch es gibt immer mehr Klagen der Wettbewerbshüter gegen irreführende Werbung. Wie schaut ihr da drauf? Ist das für euch, sagt ihr, ist gut, weil dadurch jetzt so ein bisschen die Spreu vom Weizen getrennt wird, denn ja auch die unnachhaltigen Banken sind ja, wenn man der Werbung glauben darf, jetzt wahnsinnig nachhaltig. Oder sagt ihr, nee, eigentlich ist das nicht so toll, weil wenn die so stark da eingreifen, ist das ein Hemmschuh für die Art und Weise, wie wir Nachhaltigkeitsmarketing machen wollen?
Ich glaube, dass es dringend notwendig ist, ne, hier einzugreifen. Ne? Ich glaube, Luisa Neubauer hat ganz treffend ausgedrückt, ne, die sagte ja, die Welt brennt und statt zu löschen, holt man grüne Farbe raus. Ja? Ich glaube, das ist was im großen Stil gerade da draußen passiert. Ich glaube, viele Unternehmen haben für sich entdeckt, Nachhaltigkeit ist der nächste Megatrend. Den dürfen wir nicht verschlafen und packen eben grüne Farbe aus. Ne? Und das reicht eben nicht aus. Ne? Also ich glaube, eine echte Nachhaltigkeit, und da haben wir uns ja vorher drüber unterhalten, ne? Ist es konsistent, ist es sozusagen muss wirklich dahinter stehen, muss transparent sein, etc. etc. Und deshalb glaube ich, ist es extrem wichtig, dass hier sozusagen von der Regulierung her eingegriffen wird und der Begriff Nachhaltigkeit und alle dazugehörigen Begriffe eingegrenzt und vereinheitlicht werden und Standards dahinter gelegt werden, damit einfach Kunden nicht in die Irre geführt werden. Ne? Also von daher würde ich sagen, das ist aktuell ein echtes Problem und es gab diverse Skandale, ne? Also auch im im Finanzbereich. Man erinnert sich sozusagen an DWS, die Tochter der Deutschen Bank, die mit diesem riesen Greenwashing-Skandal ja auch echt für Schlagzeilen gesorgt hat. Und das ist ja nur ein Beispiel. Und von daher sehe ich sozusagen diesen EU Green Claims Directive als wirklich eine Riesenchance und als zwingend notwendig.
Wo soll es denn in den nächsten 5 Jahren mit der Tomorrow hingehen? Welche ökonomischen, welche Nachhaltigkeitsziele verfolgt ihr? Was habt ihr euch da überlegt, wie man da noch besser werden kann, wie man noch mehr Impact erzielen kann?
Also unser Ziel ist ja wirklich, nachhaltige Finanzen in die Mitte der Gesellschaft zu bringen. Also deshalb, den Auftrag nehmen wir sehr, sehr ernst. Das bedeutet, weiter zu wachsen, noch mehr Menschen von nachhaltigem Banking und nachhaltigem Investieren einfach sozusagen zu überzeugen. Und gleichzeitig, glaube ich, auch uns dafür einzusetzen, dass auch über, sage ich mal, unser unternehmerisches Handeln hinweg, über Tomorrow hinweg, vielleicht auch auf der Regulierungsseite sich Dinge nochmal verändern. Also wir setzen uns stark dafür ein, dass die EU-Taxonomie nochmal enger gefasst wird und beispielsweise Gas sozusagen als fossile Energieträger nicht als grün gelabelt wird. Ja? Das darf nicht sein. Ja? Das wäre mein Wunsch, dass wir da vielleicht auch uns dafür einsetzen können, auf Regulierungsseite wirklich nochmal einen Unterschied zu machen und das System auch ein Stück weit zu verändern.
Ja, also wenn wir sehen, auch wie groß der Zeitdruck gerade ist und wir haben gerade gehört, ihr habt etwas über 100.000 Kunden, was großartig ist. Auch die anderen Wettbewerber, ne, sind ja keine Banken, die 2 Millionen Kunden haben. Deshalb einerseits großartig, dass es sich bewegt und andererseits denkt man natürlich gleichzeitig mit Blick aufs Klima, es geht gar nicht schnell genug. Du hast gerade eben Regulierung schon angesprochen und damit komme ich quasi so zu unserer Schlussfrage. Wenn du die Chance hättest, statt auf dem Stuhl bei der Tomorrow einen Tag die Politik zu gestalten und wirklich sagst, ich habe die Hebel in der Hand und kann eine wichtige politische Maßnahme auf den Weg bringen, damit Deutschland das 1,5-Grad-Ziel erreicht, beziehungsweise Deutschland kann es nicht erreichen, damit aber Deutschland selber als Gesellschaft auf 1,5-Grad-Kurs gebracht wird. Wo würdest du ansetzen?
Also ich glaube, ich hätte 2 Themen, bei denen ich ansetzen würde. Ne? Also einmal aus meiner Finanzperspektive, da bin ich ja sehr nah dran, gibt es einfach die EU-Taxonomie, die einfach als wirklich ein tolles Projekt gestartet wurde, um einfach eine Vereinheitlichung aufzusetzen, was ist nachhaltig und was ist nicht nachhaltig. So, und da wurde im letzten Moment, glaube ich, über viel Lobbyarbeit vermutlich einfach irgendwo falsch abgebogen und Gas und Atomkraft als grün gelabelt. So, das würde ich sofort rückgängig machen und zwar vom morgen. Und das zweite Thema ist, glaube ich, das ganze Thema CO2-Preis. Der CO2-Preis ist, glaube ich, einfach zu niedrig und das ist einfach das Grunddilemma, dass sich einige Technologien einfach noch nicht günstiger sind, obwohl sie nachhaltiger sind. Das ist ein großes Problem und würden wir sozusagen den CO2-Preis einfach doch stetig weiter noch schneller anheben, dann würden die nachhaltigeren Lösungen einfach die deutlich günstigeren sein und wir hätten nicht so große Debatten um Gasheizungen und Wärmepumpen.
Ja, dann müsste man nicht mit vielen kleinen Einzelmaßnahmen reingreifen, sondern dann wird es der Markt tatsächlich richten. Ja. Also ich würde dich wählen, finde das sehr überzeugend. Ja. Also tausend Dank, Inas, für das tolle Gespräch, für die Einblicke
auch
und
dafür, Inas,
dass du genauso transparent bist im Gespräch, wie eure Website es verheißt. Also vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Das freut uns. Und auch unseren Zuhörerinnen danken wir dafür, dass sie heute wieder dabei waren. Und nicht vergessen, Podcast liken, bewerten, abonnieren. Das hilft uns, mehr Menschen zu erreichen und die Transformation einzuleiten. Und Ihnen hilft es dann auch, die nächste Folge nicht zu verpassen. Und auch unseren Utopia B2B Newsletter abonnieren. Anmelden geht auf utopia.de/b2b-newsletter. Und wenn Sie Kritik, Anregungen, Hinweise und so weiter haben, gerne eine Mail an podcast@utopia.de schicken, betreff Grüne Wiese, schauen wir uns alles gerne an und damit sind wir hier am Ende.
Ja, und ich danke und freue mich über Feedback und freue mich natürlich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören.
Grüne Wiese, der Utopia B2B Podcast zur Nachhaltigkeitskommunikation.